ARD.
Ab Mitternacht gelten vorübergehende Grenzkontrollen an den Übergängen zur Bundesrepublik Deutschland und zur Republik Litauen.
Ich denke, die Welt heute besteht aus permanentem Kampf.
Wissen Sie, warum es in Polen so viel Verrat gibt und freche Aufwiegelei? Weil man schon so lange niemanden mehr für Verrat erhängt hat. Das ist schrecklich, aber in diesen Worten ist Wahrheit.
Ale w tych słowach jest prawda.
In Polen.
Den Dobre. Die Sommerpause ist vorbei. Herzlich willkommen zurück in Polen. Mein Name ist Martin Adam. Ich bin ARD-Korrespondent in Warschau. Und das hier ist unser kleiner Studio-Podcast. Seit der Wahl in Polen 2023, seit also die rechtspopulistische PiS-Partei abgewählt wurde, verfolgen meine Kollegin Christine Joachim und ich hier, wie ein Land versucht, sich vom Rechtspopulismus zu lösen. Kann man zurückkehren zu rechtsstaatlichen Standards, zu einem konstruktiven Politikstil, wenn eine politische Kraft mal 8 Jahre mit absoluter Mehrheit nutzen konnte, um sich so richtig tief einzuschreiben in die Strukturen des Staates und der Gesellschaft? Zeigt sich, das ist extrem schwierig. Die Koalition von Donald Tusk liefert nicht so wie versprochen, weil sie auch irre viel versprochen hat, um überhaupt gegen die PiS zu gewinnen damals. Jetzt, gut 1,5 Jahre später, hat PiS-Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen. Und es sieht so aus, als werde er auch, wie sein Vorgänger, weiterhin alle größeren Reformprojekte der Regierung per Veto blockieren. Was diese Wahl ausgelöst hat, darüber sprechen wir heute. Denn das ganze politische Klima in Polen ist in den letzten Wochen ins Rutschen gekommen, und zwar nach rechts. Christine ist noch unterwegs im wohlverdienten Urlaub, ich bin aber nicht alleine im Studio, zum Glück. Und so habe ich heute in Polen einen besonderen Gast. Ina Ruck. Ihr kennt sie seit vielen, vielen Jahren als Korrespondentin in Moskau. Jetzt vertritt sie gerade Christine hier in Warschau und wir arbeiten uns jetzt gemeinsam durch die ereignisreichen letzten Wochen in der polnischen Politik. Und zum ersten Mal haben wir sogar selbst gekocht, quasi. Los geht's.
Kapitel 49. Vorwärts in die Vergangenheit.
Ina, herzlich willkommen. Schön, ja, dass du hier bist in der Dachkammer.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Im Studio Warschau. Und wir essen heute was Besonderes.
Genau, und wer ist schuld, dass wir das essen, was wir essen?
Ina Ruck, würde ich sagen.
Nee, ehrlich gesagt, Iga Świątek, die Wimbledon-Siegerin aus Polen. Die hat nämlich in einem Interview in irgendeinem Sportsender gefragt nach ihrem Lieblingsessen, gesagt, das seien, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Makaron s truskawkami.
Also Nudeln mit Erdbeeren.
Genau, und die essen wir jetzt. Nudeln süß mit Erdbeeren und Sahne. Hast du schon probiert?
Ja, jetzt gerade zum ersten Mal. Es ist ehrlich gesagt genauso eine wilde Mischung, wie ich es mir gedacht habe.
Es ist so ein, wie nennt man das, Wohlfühlessen, ne? So Soul Food.
Also ich habe jetzt ganz viele Geschichten dazu gehört, weil ich habe das gelesen und konnte es nicht glauben. Weil
ich finde das gut.
Nudeln mit Erdbeersahne, das kriege ich irgendwie nicht zusammen im Kopf. Und dann sagten aber ganz viele, auch unsere Kolleginnen hier im Studio, nee, das kennen wir, das gab es früher auch so im Sommer. Ist das so ein Sommeressen, was man bei Oma bekommen hat?
Aber ehrlich gesagt hat sogar die New York Times jetzt schon einen Rezeptvorschlag zu Erdbeeren mit Nudeln.
Wirklich?
Also ist total, geht ab wie nix, auch in Deutschland. Muss man gucken, bei TikTok und so, die Leute kochen das nach, die Leute überlegen, ob man die Erdbeeren vielleicht vorher mal anbrät. Dann sagen die Polen wieder, um Gottes Willen. Also kommt gut, ich mag das, ich finde das nicht schlecht.
Ich würde sagen, es wird mit jedem Biss auch ein bisschen besser.
Vielleicht noch ein Wort zu Iga Świątek, damit die nochmal zu Ehren kommt. Das war wirklich ein irrer Sieg bei Wimbledon. Nur in 2 Sätzen hat sie gewonnen. 6-0, 6-0 gegen Amanda Anisimova, eine russischstämmige Amerikanerin. Und das war schon der Wahnsinn. Also die erste Polin und dann gleich so ein Sieg, mit dem sie da die Gegnerin vom Platz fegt. Da kann man dann schon sich denken, dass diese Erdbeeren mit Nudeln wahrscheinlich ordentlich Power geben. Ne?
Und seitdem du hier bist, Ina, erfahre ich auch ein bisschen was über polnischen Sport. Ich bin ja so ein Sportdepp. So. Ich weiß ja wirklich gar nichts darüber. Aber es wurde auch Fußball gespielt, ja, zwischendrin.
Das polnische Fernsehen hat absolut zur Primetime alles übertragen. Frauenfußball-EM, polnisches Team dabei. Wahnsinnssensation, dass die es geschafft haben in die Vorrunde. Da sind sie dann nicht mehr rausgekommen. Das haben sie dann nicht geschafft, aber immerhin waren sie drin. Und sie haben einen wahnsinnstollen Sieg gegen Dänemark hingelegt. Sie haben natürlich diese Ausnahmespielerin Eva Pajor. Die Fußballfans werden das kennen. Die Frau hat viele Jahre in Wolfsburg gespielt. Mhm. Wahnsinnsstürmerin. Jetzt spielt sie bei Barcelona, FC Barcelona. Das ist natürlich auch so eine Nationalheldin hier, glaube ich.
Bei den Männern ist es dann Robert Lewandowski. der so die eine Strahlemann-Gestalt ist. Und da gab es ja auch großen Streit jetzt in der Nationalmannschaft, weil Lewandowski und der Nationaltrainer sich ja überworfen hatten. Und Lewandowski kann sich dann leisten zu sagen, dann spiele ich halt nicht mehr mit, wa? So, was für alle anderen wahrscheinlich Karriereende wäre. Aber er kann das. Er hat auch gewonnen, der Nationaltrainer musste gehen. Jetzt sind es aber halt diese Menschen und nicht unbedingt die Erfolge, die da gefeiert werden.
Genau, ja.
Und was ich super nett finde, ist, dass das eben nicht so dieses Weltuntergangsstimmungsbild gibt, wenn die verlieren. Also bei den wenigen Malen, wo ich bei irgendwelchen Nationalspielen dabei war und mir das angeschaut habe, habe ich das schöne Lied Polska mistrzem Polski gesungen. Also so sinngemäß, hat nicht geklappt, dann wird Polen halt polnischer Meister. Und dann holt man sich das nächste Bier, singt das Lied und macht weiter. So, und lässt sich da den Abend nicht versauen. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, und dann hält man sich vielleicht auch an diesen kleinen positiven Geschichten so ein bisschen fest gerade, ne? Weil es gibt ja auch eine ganze Menge nicht so toller Nachrichten, vor allem politisch.
Wir kommen aus der Sommerpause in Polen. Herzlich willkommen zurück. Abgesehen von unserer kleinen apolitischen Sonderfolge zum Geburtstag des Kulturpalastes vergangene Woche, wenn ihr sie nicht gehört habt, hört sie nach, müssen wir jetzt mal so ein bisschen zusammenkehren, was hier in den letzten Wochen geschehen ist. Und politisch war richtig viel los. Und das Größte, das habt ihr vielleicht mitbekommen, das Größte, was hier in den Sommermonaten passiert ist, ist, dass nachdem Deutschland sehr, sehr lange schon an der deutsch-polnischen Grenze kontrolliert hat, seit Oktober 2023 stichprobenartig und dann mit dem Regierungswechsel, mit dem neuen Innenminister Alexander Dobrindt verschärft nochmal, waren die Grenzkontrollen auch bei uns immer wieder Thema. Und aus Polen hieß es immer wieder, puh, na, wer weiß, vielleicht müssen wir das auch mal einführen. Und jetzt gibt es sie. Seit dem 7. Juli kontrolliert auch Polen, wer aus Deutschland nach Polen einreisen möchte.
Der polnische Premier Tusk hat das ja schon angekündigt, als er die Vertrauensfrage gestellt hat, dass das kommen könnte und auch mit Merz darüber schon gesprochen. Und am 1.7. hat er es dann gesagt. Die deutsche Seite verweigert Migranten, die aus verschiedenen Richtungen kommen und dort Asyl suchen, die Einreise auf ihr Gebiet. Diese veränderte Praxis hat zu Spannungen und einem berechtigten Gefühl der Asymmetrie geführt. Ich habe das bereits mehrfach mit Bundeskanzler Merz besprochen und ihm mitgeteilt, dass Polens geduldige Haltung langsam bröckelt.
Tomasz Siemoniak, zu diesem Zeitpunkt noch Innenminister, hat das dann verkündet. Ab Mitternacht gelten vorübergehende Grenzkontrollen an den Übergängen zur Bundesrepublik Deutschland und zur Republik Litauen. Die Schengen-Verordnung erlaubt diese Kontrollen für 30 Tage. Wenn aber Deutschland die Kontrollen nicht aufheben wird, werden auch wir sie fortsetzen.
Und wenn ich jetzt mal mit dem russischen Blick darauf gucke, ne, dann stelle ich mir vor, wie die sich auf die Schenkel klopfen in Russland. Denn das, was Russland ja mit verschiedenen hybriden Methoden, wie wir das immer nennen, versucht, ist die EU zu destabilisieren. Und hier macht die EU das jetzt ganz von alleine. Sie gibt ihren Schengen-Raum zwar formell nicht auf, aber faktisch ja doch, wenn es plötzlich wieder Grenzkontrollen gibt. Und es gibt die ja nicht nur an der deutsch-polnischen Grenze. Deutschland kontrolliert an der Grenze zu den Niederlanden, zu Österreich. Polen kontrolliert jetzt auch an anderen Grenzen. Das kann Putin nur freuen, was da gerade passiert.
Ja, auch nicht nur die Grenzkontrollen, ne? Auch das, was das für die europäische Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Alexander Dobrindt, der sich dann sehr offen gegen Gerichtsurteile des, ich glaube, Bundesverwaltungsgerichts stellt und sagt, ja, das machen wir halt jetzt trotzdem weiter.
Also keine Asylverfahren mehr direkt an der Grenze, ne? Sie können trotzdem abgewiesen werden. Dobrindt und Siemoniak waren ja gemeinsam an der Grenze, an der deutsch-polnischen Grenze. Und dann wurde also dem deutschen Innenminister dieser wahnsinnige Grenzzaun gezeigt. Diese Anlage, die da offenbar jetzt auch über die lange Strecke fertig ist. Nicht überall als Zaun, aber teilweise auch mit, wie hat er gesagt, mit Radarkontrollen, mit, was war da noch?
5,5 Meter hoch, 190 Kilometer lang. Die polnisch-belarussische Grenze sind, ich habe es nicht im Kopf, etwas über 400 Kilometer. Aber auf weiten Strecken fließt da der Bug, also ein Fluss. Da sind Sümpfe, also natürliche Hindernisse. Und Siemoniak hat dann Dobrindt ganz stolz erklärt, dass eben gerade die elektronische Überwachung auf der kompletten Länge fertiggestellt wurde. Und wir wissen das natürlich auch nicht im Detail, aber das sind Kameras vor allem, ich glaube auch Wärmebildkameras, zum Teil Bewegungsmelder.
Und der Zaun steht ja deshalb da, weil über Belarus so viele Flüchtlinge kommen. Habt ihr schon tausendmal darüber berichtet natürlich. Und Dobrindt hat sich das angeschaut, hat die Polen sehr dafür gelobt, wie effektiv sie die EU-Außengrenze schützen. Und dann kommt natürlich sofort als nächste Frage, wozu braucht man dann noch deutsch-polnische Kontrollen, wenn doch Polen alles abfängt?
Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber in diesem Auftritt von Alexander Dobrindt zusammen mit Tomasz Siemoniak, dem polnischen Innenminister dort an der Ostgrenze, hat Dobrindt, ich glaube, 6 oder 7 Mal Danke, Danke, ein herzliches Danke und nochmal vielen Dank für die tolle Arbeit, die Polen hier macht, gesagt. Tomasz Siemoniak wiederum hat schon deutlich kommuniziert, was er da eigentlich seinem deutschen Kollegen sagen möchte und warum er den da eingeladen hat.
Jesteśmy tu, gdzie zaczyna się...
Wir sind da, wo die Europäische Union beginnt. Ich will das dem deutschen Innenminister vor Augen führen, in der Überzeugung, dass der Kampf gegen illegale Migration an den Außengrenzen der Europäischen Union stattfinden muss. Hier.
Und er hat dann ja auch nochmal sehr, sehr, wie ich fand und wie wir beide fanden, wir haben ja darüber geredet, emotional gerade Schengen angesprochen, nicht? Und gesagt, Mensch, das ist doch das, was wir uns erkämpft haben, dass wir Grenzfreiheit haben und jetzt geben wir das so schnell wieder auf.
Also ich habe noch mal nach Zahlen geschaut und der polnische Grenzschutz hat bekannt gegeben, dass in der Zeit bis zum 25. Juli 328.000 Menschen kontrolliert wurden, also doch eine ganze Menge. Von diesen 328.000 Menschen wurden 87, die aus Deutschland nach Polen kommen wollten, die Einreise verwehrt und aus Litauen 37. Insgesamt sollen 12 Schleuser festgenommen worden sein. Und gleichzeitig heißt es aber, dass in diesem kurzen Zeitraum auch 67 Menschen ganz legal aus Deutschland rückgeführt wurden. Und das findet eben nicht an der Grenze statt. Ne? Das sind Menschen, die in Deutschland aufgegriffen werden als Geflüchtete, wo sich dann herausstellt, oh, ihr wart ja zuerst in Polen, ihr habt europäisches Gebiet in Polen betreten. Nach den Dublin-Regeln heißt das, Polen ist für euch zuständig. Und dann nimmt Polen diese Menschen auch zurück. Was ich sagen möchte, ist, die Zahlen sind nicht so wahnsinnig hoch. Zumal, und das finde ich sehr interessant, in derselben Verlautbarung derselbe Grenzschutz eine Vergleichsgröße rausgibt und sagt, wie gesagt, 12 Schleuser festgenommen durch diese Grenzkontrollen im Zeitraum 7. Juli bis 25. Juli. Seit Jahresbeginn sind insgesamt 316 Schleuser oder Personen unter Verdacht des Menschenschmuggels festgenommen worden. Das ist also eine deutlich größere Zahl, in der Zeit ohne Grenzkontrollen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere, aber mir scheint, dass also der Moment, in dem man sagt, so jetzt wird hier aber kontrolliert und jetzt stellen wir hier Uniformierte an die Grenze, dass das nicht den großen Unterschied gemacht hat. Weiß ich nicht. Kann natürlich auch heißen, dass die Grenzkontrollen so super effizient sind, dass dadurch die ganzen Schleuser nicht mehr kommen.
Genau, das wäre das andere Argument von der anderen Seite. Ne? Es stehen ja aber nicht nur die Grenzer an der Grenze von der polnischen Seite, sondern auch diese Leute mit gelben Westen, die sich da quasi vorschalten und auch für berechtigt halten, Leute zu kontrollieren.
Die Frage ist ja, warum kam das jetzt? Warum hat die polnische Regierung diese Grenzkontrollen jetzt eingeführt? Und was sich dann gezeigt hat in diesen Sommerwochen, die wir hier im Podcast verpasst haben, ist, dass zwischendrin sich das Klima auch hier im Land gedreht hat. Das, was du gerade meintest mit den Leuten in den gelben Westen, sind Bürgerwehren. Die sogenannte Bewegung zur Verteidigung der Grenze hat da nämlich richtig Fahrt aufgenommen und an allen möglichen deutsch-polnischen, interessanterweise nur deutsch-polnischen und eben nicht polnisch-litauischen Grenzübergängen. Da sind also jetzt diese Bürgerwehren unterwegs, die im Grunde sich selbst so ein bisschen wie so Polizeipatrouillen da aufführen. Man muss sich wirklich vorstellen, die stellen sich zum Teil auf die Straße, halten Autos an und sagen, wir wollen eure Papiere sehen. Diese ganze Bewegung, die ist befeuert durch Fake-Geschichten. Das muss man, glaube ich, einmal noch deutlich sagen. Die erzählen sich gegenseitig und der polnischen Öffentlichkeit Geschichten davon, dass Deutschland organisiert, angeblich Tausende und Abertausende Geflüchtete über die Grenze schiebt, schmuggelt im Zweifel. Es hat vergangene Woche, vor 1,5 Wochen, gereicht, dass jemand ein Foto gemacht hat von einem deutschen Polizeiauto auf einer polnischen Straße. Und es gibt zig Gründe, warum die da unterwegs sein können. Die können sich auch einfach mit ihren Kollegen zu irgendwelchen internationalen Absprachen in der nächsten Wache getroffen haben. Aber dieses Foto hat für einen Social-Media-Aufruhr gesorgt, weil in dieser Denkweise, die da jetzt die Runde macht, total klar ist, deutsche Polizei auf polnischen Straßen, der Wagen ist voll mit Leuten aus Afghanistan, Syrien und die kommen hierher und die sollen unsere polnischen Familien kaputt machen und unsere polnischen Frauen vergewaltigen.
Und diese Bürgerwehren organisiert ein Mann, der bekannt ist, weil er viele Jahre den Nationalistenaufmarsch durch Warschau organisiert hat, am 11. November, am Nationalfeiertag.
Genau, ja.
Robert Bankiewicz, und der hat sich am 19.07. Sehr deutlich positioniert und hat erklärt, wie er tickt in Sachen Migranten. Ich denke, die Welt heute besteht aus permanentem Kampf. Es ist nicht nur der körperliche Kampf, er ist auch medial, juristisch, finanziell. Der Kampf findet heute statt zwischen einer Zivilisation, die mir völlig fremd ist. Ich identifiziere mich nicht damit. Ich verstehe sie nicht. Ich halte sie für dämonisch. Und der Zivilisation, die gewisse Verbindungen mit der lateinischen Zivilisation hat.
Ja, so ein bisschen klausuliert für wir, die weißen Europäer. Bonkiewicz ist eine spannende Gestalt. Der war ganz lange in dieser Nationalistenszene eine ganz zentrale Figur. Über diese Aufmärsche am 11. November jedes Jahr haben wir auch gesprochen im Podcast schon. Das ist wirklich eine harte Veranstaltung, wo man auch als zumal deutscher Journalist ein bisschen aufpassen muss. Und Bonkiewicz hat dann aber nicht mit dem Lager gebrochen politisch, aber ist so ein bisschen, da gab es Streitigkeiten auch über Geld und ist so eine Zeit lang verschwunden. Und jetzt kommt er mit diesen Grenzkontrollen, mit diesen Bürgerwehren sehr, sehr erfolgreich wieder zurück. Und bringt sich ins Gespräch, ist eben die Galionsfigur dieser Bewegung. Es gibt mehrere Berichte in polnischen Medien darüber, wie auch innerhalb dieser Bewegung auch Sachen inszeniert werden. Also es geht ganz stark um Social Media und wie dann für Videos Bonkiewicz Ansagen macht, dass die Leute, die sich da jetzt freiwillig engagieren, mal so richtig schreien sollen, aber so aus dem Bild raus. So, ey, stopp, und du darfst hier nicht rein und wir verteidigen die Grenze. Und man sieht nie, um wen es geht. Da ist niemand, die Straße ist leer. Aber das Bild ist natürlich trotzdem mächtig, weil man sich den Rest dann dazu denkt. Also es geht auch ganz klar um mediale Inszenierung. Und in diesem Interview, was wir gerade gehört haben, brüstet sich Bonkiewicz ganz klar damit, dass die Einführung der polnischen Grenzkontrollen sein Erfolg sind, der Erfolg dieser Bürgerwehren.
Also da muss man ja Bonkiewicz fast recht geben, finde ich. Es wirkt ja tatsächlich so, als trieben diese Hardcore-Rechten die Regierung und Tusk vor sich her. Und das kennt man ja auch aus anderen Ländern, dass man sich dann sehr leicht von rechts beeindrucken lässt. Das ist aber, das wissen wir ja aus vielen Beispielen, rechts mit rechts zu bekämpfen, funktioniert einfach nicht. Das rückt am Ende die ganze Gesellschaft weiter nach rechts. Und das sehen wir ja auch hier, dass das so tatsächlich nicht funktioniert.
Also politisch ist hier halt wirklich diese Kettenreaktion in Gang gekommen, vor der Donald Tusk, wenn auch vielleicht mehr mit Hinblick auf Deutschland, aber doch gewarnt hat. Wir haben in den Wochen danach migrationsfeindliche Demos gesehen in, ich meine, 80 polnischen Städten und Orten. Das sind oft kleine Veranstaltungen, aber eben im ganzen Land. Und das schon als koordinierte Bewegung. Die PiS unterstützt, das ist nicht ganz so überraschend, Bonkiewicz und diese Grenzschutzbewegung. Andrzej Duda, der noch amtierende Präsident bis zum 6. August. Wir hatten ja darüber gesprochen, Karol Nawrocki ist gewählt worden im Juni als der nächste polnische Präsident. Amtsübergabe ist am 6. August. Bis dahin ist Andrzej Duda noch im Amt. Und Duda hat Bonkiewicz begnadigt, öffentlichkeitswirksam. Für eine völlig andere Geschichte. Da ging es um Körperverletzungen bei einer Demo für Frauenrechte, also gegen das PiS-Abtreibungsverbot vor vielen Jahren. Da hat Bonkiewicz eine Frau eine Treppe runtergeschubst und dabei verletzt. Er stand auf dieser Treppe vor einer berühmten Kirche in der Warschauer Innenstadt als Verteidiger dieser Kirche. Ja, das war auch da die Inszenierung. Wir verteidigen die katholische Kirche in Polen gegen diese wild gewordenen hysterischen Frauen. Die Frau ist verletzt worden, dafür ist Bonkiewicz verurteilt worden. Jetzt kommt der polnische Präsident und sagt, ich begnadige dich noch.
Super Signal, super Mutmacher für alles, was da rechts außen steht.
Und dann kommt Jarosław Kaczynski, den kennen wir, den Peace-Chef, und stellt sich in Lublin hin vor die Kameras bei einer öffentlichen Veranstaltung und sagt Folgendes. Es läuft der Kampf um die polnischen Grenzen und wir dürfen das als politische Gruppierung nicht vergessen. Es geht dabei nicht um die Ostgrenze, es geht um die Westgrenze, um die Bewegung zur Verteidigung der Grenze. Man muss das unterstützen mit voller Entschlusskraft. Man muss Aktionen in diese Richtung unternehmen, wenn es Freiwillige gibt, und ich hoffe, es wird sie geben. Man muss Menschen anwerben, die sich damit beschäftigen werden.
Also um nochmal zu verstehen, es geht nicht etwa vor allem um den Schutz der Grenze Richtung Osten, Richtung Belarus, sondern die nach Deutschland ist wichtiger.
Das passt Kaczynski natürlich jetzt fantastisch ins Konzept, weil diese Angst vor Deutschland, das ist ja die Dauerwahlkampagne. In Verbindung mit diesem Rassismus zu sagen, alle, die da irgendwie kommen, sind hier eine fundamentale Bedrohung für uns, für unsere Frauen und Kinder natürlich vor allem. Das passt der PiS jetzt super ins Konzept. Aber also was wir ganz grundsätzlich einfach sehen, ist, dass eigentlich, würde ich sagen, seitdem Karol Nawrocki, der Kandidat der PiS, die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, also seit Anfang Juni, die polnische Rechte einfach richtig Oberwasser hat. Die haben richtig Rückenwind jetzt. Schaffen es, die Regierung vor sich herzutreiben, in die Defensive zu bringen. Und auf einmal kann man fast täglich Geschichten lesen von Übergriffen, von Demonstrationen und eben auch von Aussagen, wo ich denken würde, das wäre vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch undenkbar gewesen. Das vielleicht krasseste Beispiel ist Grzegorz Braun. Den kennt ihr schon, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen. War auch Kandidat bei der Präsidentschaftswahl, hat abgeschnitten mit 6, bisschen was Prozent. War bis vor kurzem, bis vor der Wahl in der rechtsaußen, also wirklich rechtsextremen, ultralibertären Konfederacja. Grzegorz Braun ist bei uns im Podcast das erste Mal aufgetaucht, weil er 2023 während des Regierungswechsels sozusagen so einen Chanukka-Leuchter im Sejm mit einem Feuerlöscher gelöscht hat. Also offen antisemitischer Politiker auch. Und der hat jetzt im Interview mit Radio Wnet, das ist auch ein rechtes Privatradio, einfach ganz offen Auschwitz als Fake bezeichnet. Hat gesagt, jüdische Ritualmorde, also diese jahrhundertealte Verschwörungsgeschichte, orthodoxe Juden würden christliche Kinder entführen und ermorden, um dann irgendwelche Rituale damit durchzuführen, das sei eine Tatsache, aber über die dürfe man nicht sprechen. Also das ist so ein Antisemitismus, der, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, ja, aber der beleidigt mich irgendwie auch, weil das so dumm ist, weil das ist so unkreativ, den Quatsch, der schon vor ein paar Jahrhunderten dämlich war, immer wieder irgendwie aufzuwärmen. Braun ist angeklagt wegen mehrerer solcher antisemitischer und rassistischer Vorfälle. Aber das ist halt auch seine Kampagne, seine Masche. Der wird immer weitermachen. Der geht ständig in irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen, in Ausstellungen auch, wenn es um polnische Geschichte geht, und zerstört das einfach. Reißt einfach die Bilder von den Wänden. Aber in dieser Deutlichkeit zu sagen, Auschwitz war ein Fake, das habe ich nicht mal bei Braun erwartet.
Ist das eigentlich auch ein Straftatbestand in Polen?
Ja.
Also Holocaust-Leugnung?
Absolut, ja.
Ah, ja. Ich meine, es geht ja auch noch weiter. Es gibt ja gleich zwei emeritierte Bischöfe. Und wenn man sich überlegt, welche Bedeutung die katholische Kirche in Polen hat, ist das natürlich auch ein Hammer. Gleich zwei Bischöfe haben sich sehr deutlich geäußert. Der Bischof Antonio Drugosz hat sich auf Jasna Góra, dem wichtigsten Heiligtum der katholischen Kirche in Polen, geäußert und hat gebetet für die illegalen Grenzschützer. Heute wollen wir für die Verteidiger unserer Grenzen beten, für die in Uniform, aber auch für Freiwillige der Bürgerwehr zur Verteidigung der Grenze, die selbstlos Patrouillen organisieren. Das ist eine Antwort der polnischen Parlamentarier und Patrioten, die um die Situation an der Westgrenze besorgt sind, wo die deutsche Polizei illegale Migranten auf unsere Seite bringt.
Und man hört das ein bisschen, ne? Das ist im Gottesdienst.
Es gibt noch einen. Wisław Mering hat am selben Tag auch in Jasna Góra gesagt, dass quasi Polen von Gangstern regiert wird. Hören wir mal rein. Wir werden regiert von Menschen, die sich selbst als Deutsche bezeichnen. Wie es im 18. Jahrhundert einer der polnischen Dichter Wacław Potocki sagte: So wie es schon immer war, wird ein Deutscher dem Polen nie ein Bruder sein.
Das mit den Gangstern hat ihn, das war jetzt kein Übertrag praktisch. Er hat auch vorher ganz klar gesagt, wir werden von Gangstern regiert. Das war seine Wortwahl. Ironie an der Geschichte, es war eine Messe zu Barmherzigkeit und zum guten Samariter.
Und die polnische Regierung weiß sich nicht anders zu helfen, so kommt es mir zumindest vor, als sich beim Vatikan zu beschweren über diese beiden Bischöfe. Klar, was sollen sie auch machen? Man will dem was entgegensetzen, also muss man sich beim Chef beschweren und das in dem Fall der Vatikan.
Es gab Kritik, das muss man zur Ehrenrettung der katholischen Kirche sagen, aus der Kirche heraus. Es gab andere Geistliche, die gesagt haben, das ist inakzeptabel. Mhm. Andrzej Duda, drittes Beispiel, der schon erwähnte Präsident, hatte einen denkwürdigen Auftritt, hat ein Interview gegeben und da ging es um polnische Richterinnen und Richter. Und wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, die PiS hat während ihrer Regierungszeit bis 2023 ganz stark eingegriffen in die polnische Justiz, in die Unabhängigkeit der polnischen Richterinnen und Richter. Und das Narrativ dahinter war immer, wir gehen gegen so eine korrupte Richterkaste vor. Und damit hat die Peace immer legitimiert, dass sie eigentlich die Unabhängigkeit der Gerichte ganz stark eingeschränkt hat, dass sie eingegriffen hat in die Frage, wer ist denn eigentlich ein Richter, wer darf das eigentlich machen? Dass sie auch angefangen hat, Richterinnen und Richter zu sanktionieren, zu bestrafen, wenn sie Urteile gefällt haben, die der Regierung nicht gefallen haben. Und jetzt kommt Andrzej Duda, Peace-naher Präsident, im Grunde wenige Wochen vor dem, wenige Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt und sagt, und zwar so ganz allgemein über die Richterinnen und Richter, diese Richterkaste. Wenn sich dieses Milieu nicht besinnt und auf Neustart setzt, wird es damit enden, dass man all die Menschen aus dem Richterstand rausschmeißen muss, ohne Recht auf Altersbezüge. Ich betone das. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, da muss man das einfach machen, damit es keine Richtergeneration mehr wagt. Vor kurzem sagte ein Mensch zu mir sehr brutal, wissen Sie, warum es in Polen so viel Verrat gibt und freche Aufwiegelei? Weil man schon so lange niemanden mehr für Verrat erhängt hat. Das ist schrecklich, aber in diesen Worten ist Wahrheit.
Ale w tych słowach jest prawda.
Es ist schon unglaublich. Ein polnischer Präsident macht eine Anspielung auf die Todesstrafe, die es eigentlich wieder geben müsste. Gab es da eine Reaktion drauf? Es muss doch irgendwie eine Reaktion gegeben haben.
Der Aufschrei war natürlich riesig, aber letzten Endes, man merkt jetzt, Andrzej Duda will sich da auch positionieren. Und offenbar ist sein Plan, der polnischen Rechten irgendwie weiterzumachen. Und würde ich sagen, das hätte er auch so gemacht. Aber nicht so krass, nicht so weitgehend, nicht so offen.
Also was Duda da gesagt hat, finde ich noch aus einem anderen Grund absolut bemerkenswert. Wenn man eine Gesellschaft umbauen will zu einem autoritären Staat oder zu einem autoritären System, dann fängt man immer bei der Justiz an. Das haben wir ganz oft schon gesehen. Wenn man die Justiz in der Tasche hat, dann fällt alles andere auch ganz schnell. Das sehen wir gerade in den USA, nicht? Also wie die mit dem Supreme Court umgehen. Wir haben das gesehen, Orban in Ungarn, wir haben das gesehen oder sehen es jetzt gerade in der Slowakei. Fico macht das auch. Die Russen haben das schon ganz lange, das nennt sich Telefonrecht, Telefonnaya Prava, wo ein Richter quasi vor dem Urteil immer erstmal anrufen muss und fragen muss, wie habe ich das jetzt zu beurteilen? Und
aber wo ruft er an?
Der ruft an bei den Stellen, die dafür geschaffen wurden, bei dem im Justizministerium oder also das ist jetzt im übertragenen Sinn Telefonnaya Prava. Der weiß es im Zweifel, wie er zu richten hat. Es gab große Prozesse gegen Oppositionelle, wo die Richter mehrfach ausgewechselt wurden, weil dann doch das Urteil noch nicht scharf genug war oder die Richter vielleicht das nicht mitspielen wollten, als es noch Leute gab, die sich getraut haben. Nicht? Aber was ich sagen will, ist, man beginnt immer beim Justizsystem. Das ist quasi die wichtigste Säule, die man haben muss als möchte gern autoritärer Herrscher. Und dann kriegt man den Rest auch. Und das finde ich natürlich sehr beunruhigend zu sehen, wie das in Polen versucht wurde und vielleicht demnächst wieder versucht werden wird, sollte die nächste Wahl wieder den Wahlsieger PiS haben. Und in diesem Klima, Martin, was du gerade beschrieben hast, ne, dieser Rechtsruck, dieses immer weiter nach rechts rutschende gesellschaftliche Verständnis, da kommt jetzt diese von Tusk angekündigte Regierungsumbildung, die wir gerade gesehen haben. War da irgendwas dabei, was dich überrascht hat?
Nein. Es ist wahnsinnig viel spekuliert worden. Ihr erinnert euch, wir hatten in der letzten Folge vor der Sommerpause darüber gesprochen, dass Donald Tusk die Vertrauensfrage gestellt hat im Sejm, versucht wieder in die Offensive zu kommen, hat sich das Vertrauen aussprechen lassen, das hat auch funktioniert. Und er hat da direkt angekündigt, es wird aber bald eine Kabinettsumbildung geben.
Ist ja auch ein interessanter Move, ne? Dass er im Wahlkampf sagt, wir wollen übrigens das Kabinett umbilden. Mhm. Das heißt ja quasi, wir haben das bisher nicht so gut gemacht, wir müssen jetzt nochmal neu aufstellen, wählt uns bitte trotzdem oder wählt bitte trotzdem den Kandidaten, den wir unterstützen.
Ist ja schon auf jeden Fall. Es gab auch ja richtig Entschuldigungen auf Wahlkampfveranstaltungen, wo dann Vertreter und Vertreterinnen der Koalition gesagt haben, es tut uns leid. Aber bitte wählt Trzaskowski. Hat alles nichts gebracht. Was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, ist, dass das Ganze relativ geräuschlos über die Bühne gehen sollte. Und Tusk auch rausgekommen ist, es war eine Pressekonferenz in der Kanzlei des Premierministers, also sozusagen im Bundeskanzleramt, nur auf Polnisch. Und sagte also, Leute, ich fasse mich kurz, das geht ganz schnell. Und dann hat er doch angesetzt zu so einer Rede an die Nation. Und zwar eigentlich so eine Widerstandskampfrede. Es gibt Momente in der Geschichte jedes Landes, da muss man sich zusammenreißen, standfest sein, Emotionen unterbinden und aufs Neue mit Schwung und Glaube an die eigenen Kräfte, an die Arbeit gehen.
do roboty, do pracy.
So, dann sah es wieder so aus, als würde er sagen, so, jetzt fangen wir jetzt mal an, ne? Also, und dann hatte ich den Eindruck, es fällt ihm der nächste Gedanke ein.
Dosyć marudzenia. Nie stało się nic takiego.
Genug des Jammerns. Es ist nichts passiert, was irgendeinen unserer Träume ungültig gemacht hätte. Die großen Ziele, die uns geleitet haben, als wir uns dank der Stimmen von Millionen Polen an die grundsätzliche Änderung Polens gemacht haben. Also, das ist immer dieser Rückbezug auf den 15. Oktober 2023, den Wahlsieg. Also, Tusk versucht, diese Stimmung da irgendwie am Leben zu halten, aber ja, es funktioniert halt ganz offenkundig nicht. Und dann die eigentliche Verkündung der Entscheidung war in kleinen Details überraschend. Also das Wesentliche ist, es gab vorher 26 Ministerien, ein richtig großes Kabinett. Das wird zusammengekürzt auf 21 Ministerien. Was mich dabei überrascht hat, war, dass es zentrale Forderungen gibt, die nicht erfüllt wurden bisher. Wir haben viel gesprochen über das immer noch nicht liberalisierte Abtreibungsrecht. Es geht aber auch um Gleichstellung von Männern und Frauen in der Gesellschaft. Es geht um die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Darum, dass es immer noch keine legale Möglichkeit gibt, eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft irgendwie eintragen und registrieren zu lassen. Polen gehört zu den wenigen Ländern in Europa, wo du, wenn du jetzt woanders geheiratet hast, gleichgeschlechtlich, das hier nicht anerkannt wird. Es kann also sein, dass da zwei Frauen oder zwei Männer kommen und haben ein Kind und ziehen hier nach Polen und hier gelten die auf einmal nicht mehr als Ehepaar. Und dann ist die Frage, kannst du, weil dein Kind im Krankenhaus ist, hast du da noch was zu sagen? So, das hat ganz gravierende Folgen und das Gleichstellungsministerium, was dafür zuständig ist, ist schlichtweg abgeschafft worden jetzt.
Das passt ja wieder zum sich treiben lassen von rechtsdenkenden Menschen, denn das, die einzige Erklärung für so eine Abschaffung ist ja, dass man sich wählbarer machen will für Menschen, die sich vielleicht an sowas stören, an Gleichstellung von homosexuellen Partnern. Oder Gleichstellung von Mann und Frau.
Ja, zumindest, dass er das nicht für so wichtig hält. Dir ist aufgefallen, Finanzen und Wirtschaft wird zusammengelegt.
Das fand ich ganz interessant, dass man zwei Ministerien, die eigentlich bewusst voneinander unabhängig gehalten werden, nämlich das für Finanzen und das für Wirtschaft, zusammenlegt. Das macht man eigentlich in Momenten von Krisen oder in Momenten von dringend nötigen großen Reformen. Eigentlich ist ja ein Finanzministerium eins, was sich um Staatsausgaben kümmert und das Geld zusammenhalten soll. Und das Wirtschaftsministerium kümmert sich ums Blühen und Gedeihen der Wirtschaft. Die zusammenzulegen, macht man nicht mal einfach so. Und das passt aber zu dem, was du gerade vorgelesen hast, den O-Ton von Tusk, den wir gehört haben, der da ja so eine Art Kampfrede hält und so einen Eindruck erwecken will, so, jetzt geht's aber richtig los, wir packen das jetzt alles an. Dazu passt so ein Move, aber so richtig verstehen tue ich ihn auch nicht.
Das, was am meisten für Aufsehen gesorgt hat, um deine Frage zu beantworten, das war nicht überraschend, aber es ist, glaube ich, der größte Einschnitt, ist, dass der Justizminister ausgetauscht wird. Adam Bodnar, über den haben wir viel gesprochen, der frühere Ombudsmann für Bürgerrechte, dessen Aufgabe eben dieses Aufarbeiten der Peace-Eingriffe in die Justiz war. Dem ist jetzt gekündigt worden. Und es gibt einen neuen Justizminister.
Einen, den man dann eher vielleicht als scharfen Hund bezeichnen kann. Also jemand, der quasi ein bekannter Richter war und das Opfer war, der oder das prominenteste Opfer der Justizreform, die die Peace in den 8 Jahren vorher versucht hat und teilweise auch durchgeführt hat.
Waldemar Żurek heißt er, ist ein bekannter polnischer Richter aus Krakau. Der gilt als auch so ein Durchsetzer. Also es gibt Geschichten von ihm, dass ihm die Aufarbeitung jetzt nach dem Regierungswechsel zu langsam ging, dass ihm die Staatsanwaltschaft zu langsam gearbeitet hat. Also hat er einfach mal Selbstklage eingereicht, um das Ding irgendwie zu beschleunigen. Und Waldemar Żurek geht ein enormes Risiko auch ein mit diesem Schritt, weil er als Richter eine gewisse Immunität hat und die gibt er jetzt auf. Er gibt diesen Richterberuf auf. Er ist aber kein Abgeordneter. Als Minister ist er jetzt auch angreifbar und er muss damit rechnen, dass die Peace gegen ihn klagen wird, weil die haben den wirklich auf dem Kieker und gleichzeitig setzt er auf eine Regierung, wo höchst fraglich ist, wie lange die noch durchhält.
Man hat sich ja vorher immer gefragt, warum die Tusk-Regierung nicht wirklich ernst macht mit ihren Versprechen, Gesetze zurückzunehmen, Reformen der Peace wieder zurückzurollen. Es kam sehr wenig, weil man immer befürchtet hatte, dass es ohnehin vom Präsidenten abgelehnt wird. Man hat es aber gar nicht erst versucht. Und dieser neue Mann soll es jetzt versuchen, soll neue Gesetzesinitiativen einbringen, alte Gesetze zurücknehmen. Das wird er nicht schaffen, weil auch der neue Präsident Nawrocki ja wahrscheinlich alles ablehnen wird. Und es gibt dieses super Zitat, was ich gefunden habe in einem Text des britischen Journalisten Stuart Dowell, der das Ganze kommentiert hat und der gesagt hat, Žurek hat den Job nicht bekommen, um den gordischen Knoten zu lösen, sondern einfach um zu beweisen, dass er nicht gelöst werden kann und klar zu sagen, wer die Schuld hat, wer da blockiert, nämlich der Präsident. Das fand ich ganz interessant, weil bislang hat man es ja wirklich wenig versucht, wahrscheinlich immer in der Hoffnung, dass später der eigene Mann Präsident wird, Trzaskowski, und man dann viel leichter durchkommt.
Waldemar Žurek, scharfer Hund oder auch nicht, findet sich ja trotzdem quasi im selben Rahmenwerk.
Exakt.
Und wenn der Vorsatz ist, ohne Rechtsbruch zu korrigieren.
So wie Bodnar es versucht hat.
Genau, dann ist er quasi an dieselbe mühevolle Arbeit gebunden, die auch Adam Bodnar gemacht hat. Und er hat an sich keinen so schlechten Job gemacht. Er hat nur einfach nicht so schnell geliefert, wie das öffentlichkeitswirksam gefordert wurde. Und Žurek soll das jetzt auch eben einfach laut versuchen.
Ich fand noch eine Sache sehr interessant bei dieser Regierungsumbildung, nämlich, dass der Außenminister Sikorski jetzt nicht nur der Vizepremier geworden ist, also der dritte der Vizepremiers geworden ist, sondern dass man ihm auch noch einen weiteren Job dazugegeben hat, so eine Art Joberweiterung. Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Beauftragter für die Gefahr aus dem Osten oder sowas. Also man, und Tusk hat das begründet in der Vorstellung der neuen Mannschaft damit, dass er von den Amerikanern Informationen bekommen habe, dass Russland gemeinsam mit China bereits 2027 da was versuchen könnte, also möglicherweise einen weiteren Angriff auf NATO-Gebiet versuchen könnte.
Urheber der Information ist ein General, er heißt Alexis G. Grinkevich, führt seit dem 1. Juli das United States European Command der NATO. Also sehr, sehr weit oben. Und der war hier in Polen zu Gast und warnte eben davor, dass Russland und China schon 2027 bereit sein könnten. So, jetzt muss man dazu sagen, solche Warnungen gab es auch früher. Auch wir haben im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass es in diesem Herbst 2025, bei der belarussisch-russischen Militärübung Sapat, was heißt Sapat eigentlich?
Westen.
Ah, Programmansage. Dass es also auch da schon irgendwie Versuche geben könnte, in die Suwałki-Lücke zum Beispiel einzudringen. Jetzt korrigier mich, das ist jetzt das Gebiet, wo du dich deutlich besser auskennst. Belarus, Lukaschenko rudert so ein bisschen zurück, wenn ich es richtig verstanden habe. Das soll weiter ins Land verlegt werden. Aber ich meine, du hast ja jetzt Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich diese russische Perspektive beobachtet und studiert. Wenn du sowas hörst, jetzt so eine Warnung aus dem Westen, in Anführungsstrichen, also von der NATO, denkst du, ja, das kann schon sein.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also was dieser Grinkevich da öffentlich gesagt hat, ist das eine. Wir wissen nicht, was er mit Tusk besprochen hat. Möglicherweise haben die irgendwas. Das wissen wir jetzt tatsächlich nicht. Ansonsten habe ich schon mal falsch gelegen. Ich habe am Tag vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine, vor dem wirklich allumfassenden, vollumfänglichen Angriff, noch gesagt, no way, das machen die nicht. Und sie haben es getan. Ich würde jetzt auch sagen, solange die Kräfte Russlands in der Ukraine gebunden sind und wir wissen nicht, wie lange das noch so sein wird, binden die sich nicht noch eine zweite Front auf. Aber dass der russische Staat längst umgeschaltet hat auf so eine Art Kriegswirtschaft, Rüstungsbetriebe auf Hochtouren arbeiten, es gibt keine Arbeitslosigkeit mehr, weil jeder, der irgendwie zwei Hände und zwei Beine hat, entweder an der Front ist oder in der Rüstung arbeitet oder in Zutragsbetrieben arbeitet, ist auch eine Tatsache. Und sowas fährt man auch nicht so schnell zurück. Sowas verlangt dann auch gerne nach mehr Abnehmern und nach mehr Aktionen. Das heißt, ausschließen kann man es natürlich nicht. Ich will da wirklich jetzt keine Prognose machen. Interessant ist aber dieses Manöver, weil auch damals es ja alles mit einem Manöver begann, der Angriff auf die Ukraine. Da gab es ein russisches Manöver an der Grenze. Damals hatte man sehr viele Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Dann war das Manöver zu Ende. Alle dachten, puh, es ist vorbei. Aber man hat eben Soldaten dort stehen lassen, hat keiner gemerkt und konnte dann umso schneller später, ein Jahr später angreifen.
Wie ernst nimmst du das denn, wenn es aus Minsk jetzt wiederum heißt, man will dann doch die Grenzlage zu Polen so ein bisschen entspannen?
Schwer zu sagen, was Lukaschenko gerade antreibt. Das jetzt bei dem Manöver, was passiert, halte ich tatsächlich auch für sehr unwahrscheinlich. Möglicherweise hat er genau das gemeint. Aber dass man Grund zur Sorge hat, ist sicherlich unumstritten. Jetzt haben wir angefangen mit Iga Świątek und dem Sieg bei Wimbledon und den Erdbeernudeln. Und dann kam dieser ganze, doch eher runterziehende politische Teil. Hast du noch was Positives?
War nicht so ein Appetitmacher zwischendrin, ne? Wir gehen positiv raus mit Sławoj Uznański-Wiśniewski. Ihr erinnert euch vielleicht, wir sprachen über ihn, das ist der zweite Pole im All, ein polnischer Astronaut. Und so sehr sich dieses Land auch streitet, aber ihn lieben sie alle. Sławoj Uznański-Wiśniewski ist zurückgekommen nach 20 Tagen, 2 Stunden und 59 Minuten im Weltall. Er war auf der Internationalen Raumstation und hat viele Experimente durchgeführt, ist gelandet. Und wirklich im polnischen Fernsehen, dass nicht nur die Landung, nicht nur der Ausstieg, sondern auch wie die sich da oben noch verkapselt und angeschnallt haben, ist alles live gestreamt worden. Stundenlang hat man gesehen, wie der eine Astronaut versucht, sich den Gurt anzulegen und das in der Schwerelosigkeit nicht hinkriegt und so. Alle sind mit dabei und es ist eine große Romanze auch, eine große Liebesgeschichte.
Er sieht ja echt nett aus und dann hat er auch noch diese super hübsche Frau, die natürlich auch die ganze Zeit gezeigt wurde und man guckte sich immer ganz verliebt an.
Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, auch die könnte euch bekannt vorkommen. Die ist nämlich, die war schon in Florida, um auf den Raketenstart ihres Mannes zu warten, ist dann zurückgeflogen nach Polen, um hier bei der Vertrauensfrage mit abzustimmen, denn sie ist Abgeordnete der Bürgerkoalition von Donald Tusk, sagte also, die polnische Demokratie ist jetzt wichtiger als mein Mann und die Rakete, ist dann aber sofort wieder hingeflogen, um beim Raketenstart zurück zu sein. Und jetzt sind sie wieder zusammen und es gab hier ein Interview von den beiden im Fernsehen und das war wirklich kitschig wie im Film. Sie haben sich sehr, sehr verliebt angeschaut. Das war sehr schön.
Wahrscheinlich hat sie ihm jetzt als erstes Erdbeernudeln gekocht.
Er hat polnische Pierogi mit Jagoda, mit Blaubeeren mitgenommen ins All. Ich schaue jetzt auch ganz verliebt. Ina, vielen Dank für deinen Besuch in Polen.
Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht.
Also, Polen feiert Tennis Iga und Astro Sławoj, denn die Politik gibt zumindest für eine Hälfte des Landes gerade nicht so viel her zum Feiern. Am 6. August wird Karol Nawrocki auch offiziell der nächste polnische Präsident. Dann findet die Amtseinführung statt. Aber allein seine Wahl Anfang Juni hatte eine förmlich belebende Wirkung auf rechte Parteien und Gruppen in Polen. Es wäre sicherlich ein bisschen überzogen, die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze dafür verantwortlich zu machen, aber so viel lässt sich doch sagen, für Polens Rechte sind sie ein politisches Geschenk, von dem sie sehr profitieren. Die Verbindung aus Angst vor Geflüchteten und Angst vor den Deutschen, das ist vor allem für die PiS und ihren sehr strategisch denkenden Chef Jarosław Kaczynski Gold wert. In den Umfragen führt die PiS auch gerade. Donald Tusk ist also weiter unter Druck, seine Koalition irgendwie beisammen zu halten und Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass sie auch mit einem weiteren PiS-nahen Präsidenten noch etwas reißen kann. Polen scheint auf jeden Fall jetzt schon wieder auf dem Weg in den nächsten Wahlkampf zu sein. Wie das weitergeht, erfahrt ihr hier in Polen. Abonniert uns gern in der ARD-Audiothek oder irgendwo sonst, wo ihr Podcasts hört. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, do usłyszenia.